Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Gabi Wuttke.
Guten Abend. Was will Manos Tsangaris in der Berliner Akademie der Künste stärken? Wo gibt es britische Fotografinnen zu entdecken? Und worüber diskutiert die sächsische Kulturpolitik vor den Wahlen? Themen dieser Stunde. Nach einem langen, lauen Abend auf dem Balkon klingt die Musik von Tomasz Guido und Jimmy Tanner. Janine Meerapfel, 9 Jahre stand sie an der Spitze der Akademie der Künste in Berlin. Nach 3 Amtszeiten haben die mehr als 400 Mitglieder einer der ältesten Kunstinstitutionen Europas gestern neue Leitung für ihre Sektion und den Nachfolger von Janine Meerapfel gewählt, den Komponisten Manos Tsangaris, langjähriges Mitglied der Akademie. Schönen guten Abend und herzlichen Glückwunsch, Herr Tsangaris.
Dankeschön.
Sie sind ein viel gefragter, Sie sind ein viel beschäftigter Mensch. Warum nun auch noch dieses Amt?
Ja, also zum einen ist es sicherlich für jeden Menschen auch eine Frage der Disposition und manche Menschen brauchen das vielleicht, dass sie verschiedene Dinge tun. Ganz klar gesagt, ich habe ein wirklich inniges und fast schon liebevolles Verhältnis zur Akademie. Ich war ja auch über 9 Jahre lang schon im Senat, also Direktor der Sektion Musik. Und es ist ein einmaliges Instrument, gerade um zwischen und mit den doch immer noch getrennten Kunstdisziplinen so an gemeinsamen Zielen zu arbeiten. Ich denke, das ist wirklich was, das gibt es kaum so noch irgendwo sonst.
Was wollen Sie denn mit diesem Instrument tun?
Ja, das kann man natürlich jetzt nicht in einem halben Satz sagen.
Sie haben 2.
Dankeschön. Das ist ja doch auch ein sehr großes Instrument. Es spiegelt ja die gesamte, nennen wir es mal, Diversität auch des Kunstschaffens wider. Da haben wir es eigentlich schon. Es gibt so eine Art paradoxes Verhältnis oder nahezu paradoxes Verhältnis zwischen der Intimität des künstlerischen Arbeitens und den Sensorien, die eskapistisch erscheinen mögen oder seltsam.
Das ist ja das Schöne am Menschen.
Genau, und das ist auch notwendig irgendwie für uns alle, dass diese Möglichkeit erhalten bleibt und dass man nicht alles sofort unter irgendwelche, sagen wir mal, gesellschaftspolitischen Leitsätze formuliert. Also die Autonomie der Künste ist das eine, aber dass natürlich gerade je freier das ist und je individueller und selbstbestimmter, desto mehr glaube ich, dass die Gesellschaft sich Sensorien leistet, die sie sonst nicht hätte. Also, dass sie die Möglichkeit bekommt, auch eine Innenwahrnehmung und eine reflektierende Wahrnehmung zu entwickeln, die dann letztlich je eskapistischer, doch auch je allgemeingültiger und politischer wird.
Was genau meinen Sie jetzt mit Innenwahrnehmung? Also, dass die Öffentlichkeit das Innere der Akademie wahrnimmt oder die Akademie sich selbst wahrnimmt mit ihrer Botschaft nach außen?
Keins von beiden, um ehrlich zu sein, sondern die Innenwahrnehmung der Gesellschaft. Also wir als große Menschenansammlung müssen ja irgendwie Möglichkeiten haben, um zu verstehen, nicht nur individuell, sondern auch miteinander sozial, um zu verstehen, welche Kommunikationswege es gibt, wie überhaupt Öffentlichkeit funktioniert. Da hat sich ja doch gerade in den letzten Jahren radikal einiges geändert. Also unsere immer noch vorhandene Vorstellung von dem öffentlichen Platz, die Halle, wo politisch diskutiert wird, ist doch auch mehr oder weniger in irgendwelche Endgeräte geschlüpft. Also diese Funktion, die wir alle in der Tasche haben, die greifen ja nach uns. Und ich glaube, dieser Umgang damit, das ist was, wo die Künste wirklich eine Aufgabe haben.
Wenn ich das, was Sie jetzt gerade gesagt haben, als Ihren persönlichen Überbau verstehe, was heißt das in Ihrer praktischen Arbeit? Sie sind das Gesicht der Akademie und man erwartet von Ihnen auch einen ganz praktischen Umgang mit dem, was Sie eben gerade gesagt haben.
Ja, Sie haben völlig recht und deshalb kann ich das auch eigentlich mit 2 Worten zusammenfassen. Es geht zunächst mal um die Autonomie der Kunst an sich und Autonomie ist nicht Unabhängigkeit, sondern geglückte Abhängigkeit. Das ist ja immer kontextualisiert. Und wenn es schon mal diese Rahmensetzung da ist, und ich meine, für die stehen wir natürlich, und das ist auch meine Aufgabe politisch gesehen zu sagen, also das müssen wir unbedingt erhalten, weil die Gefahr zurzeit, dass Kunst oder das, was wir vielleicht gar nicht Kunst nennen müssen, sondern das einfach von sich aus so ein überschreitendes Moment hat, dass das instrumentalisiert wird, diese Gefahr ist einfach riesengroß oder es passiert schon aller Orten. Also sprich, man hat irgendwelche Hashtags oder irgendwelche ideologischen oder politisch gemeinten Sätze und sucht sich die richtigen Kunstschaffende dazu, die das illustrieren und untermauern. Und das müssen wir mit einer gewissen Skepsis betrachten und wie gesagt die Autonomie der Künste erhalten zugunsten einer balancierten gesellschaftlichen Wahrnehmung.
Der 75. Geburtstag des Grundgesetzes wird ja dieser Tage sehr groß gefeiert. Um das mal runterzubrechen, was Sie gerade gesagt haben, teilen Sie die Sorge von Janine Meerapfel, dass das ganze Land und alle Institutionen, Klammer auf, Klammer zu, die Akademie der Künste in Berlin auch in einer sehr schwierigen Situation stecken?
Ja, die Auffassung teile ich. Ich bin im Herzen immer optimistisch, aber praktisch gesehen bin ich dann eine Art Berufspessimismus. Und der ist für uns alle nicht schwer auszumachen. Die globalen Verhältnisse sind zum Teil brisant und heikel. Ich kann alle diese Themen und diese Hashtags jetzt ansprechen. Angefangen von einer Klimakrise über eine große soziale Misslage. Wir hatten noch nie so viele Flüchtlinge auf der Welt und so weiter. Also wirklich Dinge, die evident sind, die wir alle wissen.
Und eine schwierige innenpolitische Lage zur Weltlage dazu, ne?
Genau, das wäre jetzt der nächste Schritt gewesen. Wir alle denken an die Landtagswahlen, an die Bundestagswahlen nächstes Jahr und wir wissen nicht, wie weit der Rechtsradikalismus in die Mitte der Gesellschaft schon gerückt sein mag oder Teile dessen. Die wirtschaftlichen Schwierigkeiten, infrastrukturellen Schwierigkeiten auch in Deutschland sind nicht zu übersehen. Wir haben ein Problem mit den Schulen, mit der Erziehung. Es ist ein großer Fehler, dass die Gesellschaft meint, andere Dinge sind eben viel wichtiger. Also es gibt wirklich viele ganz harte und offensichtliche Momente innerhalb der Gesellschaft. Und dann sagt die Gesellschaft gerne, okay, ja, aber dann ist die Kunst ja nicht so wichtig. Die anderen Sachen sind ja alle viel wichtiger. Die müssen wir zuerst machen. Und da ist ein großer Trugschluss inbegriffen, nämlich das Interessante ist ja, dass wir sprachen schon von der Öffentlichkeit und den sich unterscheidenden Funktionen im Gegensatz zu früher. Das sind ja alles Designprodukte. Also wie wir informiert werden, die Art des öffentlichen Diskurses, wie wir den wahrnehmen können, das sind ja alles Dinge, die letztlich komponiert werden und die basieren auf einer ästhetischen Wahrnehmung und den Werkzeugkisten ästhetischer Arbeit.
Herr Tsangaris, Utopia Keep on Moving heißt das derzeitige Programm der Akademie. Welche Utopie haben Sie? Nehmen Sie es einfach als Motto.
Ja, Utopos heißt ja eigentlich der nicht vorhandene Ort. Der Nichtort heißt es genau übersetzt. Und meine Utopie ist, dass unsere Ortswahrnehmung als Menschen in einer Zeit, wo uns die Orte buchstäblich um die Ohren fliegen, dass wir die schärfen können und sensibilisieren können. Ort, übrigens ein sehr interessantes Wort, das heißt eigentlich die Schneide oder das Schneiden selbst. Also es ist eine Aktivität. Wir als differenzierende Wesen schneiden uns den Ort. Etwas, was wirklich auch von der Aktivität abhängt. Ort und Stelle sind buchstäblich Gegensatzpaare. Der Ort ist das, was wir generieren als Menschen automatisch. Und die Stelle ist eben doch eher das, wo man sitzt oder steht.
Und die Bewegung, die Sie machen wollen, geht wohin?
Die geht dahin, dass wir eine Ortsuntersuchung betreiben.
Manos Tsangaris, der neue Präsident der Akademie der Künste in Berlin. Vielen Dank und schönen Abend noch.
Ich danke. Wiedersehen.
Großbritannien, die einstige Kolonialmacht, zu deren Commonwealth immerhin 56 Staaten gehören, wo die Upper Class sehr einflussreich geblieben ist und der Austritt aus der Europäischen Union mehr schadet als nutzt. Britische Fotografie zwischen Sozialkritik und Identität zeigt die Ludwig-Galerie Schloss Oberhausen. Kuratiert hat die Ausstellung Ralf Görz, Direktor des Instituts für Kunstdokumentation und Szenografie. Schönen guten Abend.
Ja, wunderschönen guten Abend.
UK Women, Frauen aus Großbritannien. Der Titel meint 28 Fotografinnen. Ist Ihre Schau also eine Entdeckungsreise?
Also es ist auf jeden Fall eine große Pionierausstellung, weil es gab bis heute noch nie einen großen Fokus auf eben rein Fotografinnen. Und das wollte ich einfach mal ändern. Also zur Vorgeschichte muss man vielleicht wissen, dass ich ungefähr seit 5 Jahren mich intensiv mit der britischen Fotografie auseinandersetze. Und eine sehr, sehr große Übersichtsausstellung Facing Britain bereits in 4 Städten gezeigt habe. Und da sind mir eben diese Frauen aufgefallen. Und zwar eben nicht, weil sie Frauen sind, sondern weil die unglaublich tolle Künstlerinnen sind. Und habe damals schon angefangen, eigentlich sozusagen diese Namen, die ich dort entdeckt habe, zur Seite zu legen. Teilweise natürlich in die große Übersichtsschau zu nehmen. Aber ich hatte schon immer damals im Hintergedanken, man müsste eigentlich nur mal sich konzentrieren auf die Frauen, weil die stärkeren Themen haben.
Wenn Sie sagen, dass das wahnsinnig interessante Fotografinnen sind, dann steht ja Trotzdem, wie der rosa Elefant im Raum, gibt es einen weiblichen Blick.
Es gibt aus meiner Sicht und aus auch kultur- und kunsthistorischer Sicht gibt es den fotografischen Blick der Frauen eigentlich nicht. Man kann also schwer den Bildern absehen, ob das jetzt eine Frau oder ein Mann fotografiert hat, oftmals bei den Werkserien. Aber es gibt tatsächlich einfach Themen, die vor allem Frauen behandeln, die für Männer entweder selbstverständlich ignoriert werden oder einfach nicht relevant genug sind, damit man sich damit auseinandersetzt. Und natürlich haben Frauen einen anderen Sinn, eine manchmal weichere Art und sensiblere Art, an die Leute heranzutreten. Weil eben eines unserer Themen ist Community. Und es gibt beispielsweise die aus Prag emigrierte Fotografin Maketa Luskakova. Und sie beispielsweise war alleinerziehend, hatte ein kleines Kind und ist mit diesem Kind an Whitley Bay gegangen, um dort eben das Strandleben zu genießen einerseits. Natürlich immer bei miesem, schlechten Wetter in Großbritannien. Aber weil sie eben dort mit der Community eng verbunden war, also es gab ganz viele Kinder, ganz viele Familien dort, konnte sie ihren Sohn einfach in die Obhut anderer Menschen geben und konnte während dieser Zeit wunderbar fotografieren gehen. Und da entstehen natürlich Blicke und gerade der Fokus eben spielende Kinder mit dem Wasser, aber auch Bezüge zu Gesellschaftsfragen werden sofort hergestellt. Und das ist schon sehr speziell eigentlich für Frauen.
Zur Information die Ergänzung. Es sind Fotografinnen aus drei Generationen. Es sind Fotos aus den 70er Jahren bis heute. Es sind 29 Fotoserien mit insgesamt 220 Bildern. Und weil Sie gerade Community gesagt haben, gibt es bei Ihrer Ausstellung einen Fokus oder haben Sie das größtmögliche Spektrum gewählt?
Genau. Eine der Besonderheiten der Ausstellung ist eigentlich, dass wir sie nicht chronologisch hergestellt haben, dass alle Fotografinnen mit einer ganzen Serie vertreten sind. Für mich ist das Einzelbild in der Fotografie eigentlich immer schwierig zu beurteilen, ob jetzt wirklich die fotografische Position dahinter wirklich ausstellungswürdig ist eigentlich.
Ne? Weil, wieso?
Also jeder von uns kennt das ja. Also ich glaube, jeder hat auf seinem Handy ein Foto, wo man sagt, wow, das müsste man jetzt ausstellen. Das ist ja genial geworden, toll. Und das war so eine Momentaufnahme. Aber um eine künstlerische Sprache zu entwickeln, brauche ich eine Serie, weil ich einfach von der Idee, vom Konzept ausgehend schauen muss, ob wirklich dieses Konzept in der Welt, egal ob es jetzt Dokumentarfotografie oder künstlerische Fotografie ist, ob das eben so umgesetzt wird, dass es wirklich trägt. Also es gibt ja diesen berühmten Begriff, das Bild muss die Wand halten. Und in unserem Falle hält die ganze Serie sogar die Wand. Und es gibt viele, viele Überraschungen. Fast alle Namen sind in Deutschland unbekannt. Es gibt natürlich ein paar Stars aus England, die wie Anna Fox, eben wie Maketa Luskakova. Dann gibt es Sirka Kontinen, die aus Finnland auch emigriert ist. Und das ist halt auch so eine andere Sache, die witzigerweise auffiel, aber erst im Nachgang, als wir die ganzen Positionen zusammen hatten, dass viele der Fotografinnen einen Migrationshintergrund haben. Oftmals natürlich schon mit den Eltern angekommen sind, manche dann eben in jungem Alter hinzugekommen sind. Und das, finde ich, gibt gerade aus unserer heutigen Zeit eine besonders schöne Seitennote, weil sich genau diese Fotografin, diese Frauen eben mit den großen auch Identitätsfragen auseinandersetzen.
Geben Sie uns doch mal ein paar Ihrer Lieblingsbeispiele, wie Sie auch wahrnehmen, sich über diese 50 Jahre Sujets beziehungsweise Perspektiven verändert haben.
Also im Grunde genommen ist die Tradition der englischen Fotografie per se sehr sozial getrieben. Es ging schon immer darum, weil natürlich gerade in England die Kluft zwischen Reich und Arm extrem groß ist und bei weitem nicht zu vergleichen ist wie hier in Deutschland. Und daher haben Männer wie Frauen eigentlich in den 60er, 70er Jahren angefangen, das tägliche Leben oder diesen sozialen Missstand zu dokumentieren. Und unsere älteste Serie von Fran May beispielsweise ist 1974 bis 78 entstanden auf der berühmten Brick Lane. Das sind die Flohmärkte in London. Und wirklich eine Straße weiter von eben dieser Brick Lane ist das East End, also das Nobelviertel, das Bankenviertel, die Hochfinanz. Und sie ist aber eben genau dorthin gegangen, um auch zu zeigen, dass sich diese beiden Welten nie berühren, obwohl sie Tür an Tür nebeneinander wohnten. Dann natürlich Maketa Luskakova, unsere zweite Serie eben aus Ende der 70er Jahre von 78, die eben am Strand eben die Community fotografiert hat und begleitet hat. Und sie wiederum also finde ich, auf einem Level ist wie Cartier-Bresson beispielsweise.
Wieso?
Die Kadrierung ihrer Bilder ist einfach faszinierend. Also es gibt ein wunderschönes Bild, das haben wir auch als Pressebild, wo sozusagen über das ganze Bild Männer wie Frauen und Kinder verteilt sind, die eigentlich aus dem Bild hinausschauen. Die Mitte des Bildes ist eigentlich entleert worden und das ist so eine kunsthistorische Pointe aus der amerikanischen Fotografie der 60er Jahre, nämlich am Anfang, wie auch Cartier-Bresson und die ganzen großen europäischen Vorbilder, haben eigentlich immer das Motiv in die Mitte gesetzt. Und die Amerikaner haben das zuerst auch gemacht auf der Straße und dann entdeckt, eigentlich muss man hier empty the middle. Man muss die Mitte irgendwie freikriegen und die Personen über das ganze Bild verteilen. Und ich habe das immer ein bisschen natürlich halb ketzerisch verglichen mit einem Jackson Pollock-Gemälde. Es gibt halt viele kleine Fokusse. Es gibt nicht mehr diesen einen Mittelpunkt, sondern ich kann mit dem Auge über das ganze Bild wandern und schaue in Gesichter und schaue auch in Blickrichtung und frage mich natürlich, was sehen die? Und dazu kommt, dass das ganze Bild so haarscharf angeschnitten ist und das eben im Original, und das ist halt eine weitere Stärke eben dieser Dokumentarfotografen. Es ist nichts nachbearbeitet, es ist auch nicht später nochmal zurechtgerückt, dass man vielleicht die miesen Leute irgendwie rausschneidet, sondern es ist eins zu eins das, was sie gesehen haben, fotografiert haben, ist auf dem Abzug zu sehen.
Ralf Görz über die von ihm kuratierte Fotoausstellung UK Women in der Ludwig-Galerie Schloss Oberhausen zu sehen bis zum 15. September. Dankeschön.
Vielen Dank.
11 Freunde. Die Bühnen in Sachsen, die sich vor einer Woche in Leipzig zum 12. Sächsischen Theatertreffen zusammenfanden. Staats-, Stadttheater, Landesbühnen und freie Gruppen präsentierten sich und heute zeichnete die Jury Muttersprache Mamelloschen des Mittelsächsischen Theaters als beste Inszenierung aus. Davor wurde, zwei Wochen vor den Kommunalwahlen und der Europawahl und gut drei Monate vor der Landtagswahl, politisch diskutiert, berichtet Alexander Moritz.
Sparen oder bewahren, überschreibt eine der Moderatorinnen gleich zu Beginn die Diskussion am Schauspiel Leipzig. Angesichts gestiegener Kosten sehen sich einige Theater in Sachsen in ihrer Existenz bedroht.
Das Geld geht spätestens 2025 aus, sagen viele Theaterleitungen in Sachsen. Dann gehen vielerorts die Lichter aus.
Ein emotionales Thema für viele der rund 30 Personen, die zur politischen Matinee im Rahmen des Sächsischen Theatertreffens gekommen sind. Fachpublikum vom Großstadt-Theaterintendanten bis zur Vertreterin der freien Szene. Gekommen sind auch Abgeordnete aus dem Landtag, von Linke bis zur CDU. Die AfD ist nicht dabei. Ihr kulturpolitischer Sprecher sei verhindert, sagen die Veranstalter. Die Partei habe auch niemanden ersatzweise geschickt. So bleibt die Position der möglicherweise bald größten Partei im Landtag ausgespart und wohl so manche Fundamentaldiskussion erspart. Die Anwesenden sind sich einig. Theater ist wichtig für die Demokratie. Man will eine breite Theaterlandschaft erhalten. Nur wie? Mehr Geld für die Kultur im Landeshaushalt hält CDU-Landtagsabgeordneter Robert Klemen angesichts knapper werdender Steuereinnahmen für unrealistisch. Um Strukturreformen komme man nicht herum.
Perspektivisch müssen die Landesbühnen sich als Ensemble verstehen, was in ganz Sachsen tätig ist, was auch an vielen Stellen, wo dann kaum noch andere Veranstaltungen stattfinden, präsent ist und wo einfach die Fläche auch mit bedient wird.
Wo spart das dann Geld? An welcher Stelle?
Na, man spart das Geld, indem man bestimmte Stellen zum Beispiel nicht wieder besetzt.
Gastspiele der Landesbühnen als Ersatz für den Abbau bei kommunalen Theatern? Gefährlich nennt diesen Vorschlag der linke Landtagsabgeordnete Franz Sodan.
In den letzten 20 Jahren waren so viele Strukturmaßnahmen und alle Theater haben abgebaut und abgebaut und ich glaube, sie sind eindeutig an ihren Grenzen. Und das heißt, das Land sich einfach dazu bekennen muss zu seiner Theater- und Orchesterlandschaft.
Auch die Vertreter von Grünen und SPD würden lieber die Finanzierung grundsätzlich neu aufstellen. Claudia Meicher, kulturpolitische Sprecherin der Grünen im Sächsischen Landtag.
Wenn wir von Priorisierung und Abbau reden, müssen wir auch fragen, warum soll das im Kulturbereich sein?
Auch von den Theatermachern erntet Klemen Widerspruch.
Was mich wirklich ärgert bei dieser ganzen Diskussion, ist, dass wieder verbrämt wird, dass die Sparte kracht.
Echauffiert sich Lutz Hillmann, Intendant des Deutsch-Sorbischen Volkstheaters in Bautzen und Leiter des Landesverbands Sachsen im Deutschen Bühnenverein.
Das ist definitiver Abbau, gnadenloser Abbau.
Er fordert Änderungen am Kulturraumgesetz. Höhere Löhne für das Personal sollten automatisch vom Land übernommen werden.
Die Tarifsteigerungen haben die Länder mitverhandelt. Also müssen sie gefälligst auch die Konsequenzen aus diesen Tarifabschlüssen tragen.
Sorge bereitet vielen in der Theaterszene auch Einmischung von Seiten der AfD. Gerade erst kritisierte AfD-Kulturpolitiker Thomas Kirste, das Programm des Staatsschauspiel Dresden folge einem linken politischen Mainstream und würde so Bürger abschrecken. Die AfD droht regelmäßig damit, unliebsamen Kultureinrichtungen Fördergelder zu streichen. Im Landtag waren solche Versuche bisher nicht mehrheitsfähig. Bei den Kommunalwahlen in 2 Wochen aber könnten die Rechtsextremen zulegen.
Die Stadträtinnen und Stadträte, die jetzt neu gewählt werden, werden zum Teil nicht mehr diese Kulturaffinität haben, die wir noch haben.
Formuliert ist CDU-Abgeordneter Klemen noch ausgesprochen milde. Eine Zuhörerin fragt dagegen, ob alternativ oder als links verstandene Theaterprojekte in Zukunft überhaupt noch in kleineren Städten in Sachsen stattfinden können. Theater dürften nicht in Selbstzensur verfallen, appelliert die Grünen-Abgeordnete Meicher.
Nein, wir machen ganz selbstverständlich das, was wir per Verfassung garantiert haben, nämlich wir lassen uns nicht in unsere Inhalte und Programme reinreden. Das wird immer schwieriger.
Daran hat allerdings auch die CDU einen Anteil. In Zwickau zum Beispiel haben CDU und AfD im Stadtrat gemeinsam dem städtischen Theater verboten, auf Plakaten oder im Programmheft gendersensible Sprache zu verwenden. In Leipzig echauffierte sich eine CDU-Stadträtin, dass im Jugendtheater der jungen Welt gegendert wird, in einem Stück, das sich mit Geschlechtsidentität beschäftigt. CDU-Abgeordneter Klemen verteidigt.
Ich glaube, wir sollten respektieren, dass Mehrheiten der Bevölkerung diese Gendersprache ablehnen.
Theater dürfe sich nicht an Mehrheitsgeschmack ausrichten, entgegnet Grünen-Abgeordnete Meicher. Winnie Karnowka, der Intendantin des kritisierten Leipziger Jugendtheaters, platzt, wie sie sagt, die Hutschnur.
Auch hier greift der Faktor der Kunstfreiheit. Wenn sich ein Regieteam entscheidet, eine Inszenierung ohne Vokale zu machen, und wir erachten es als sinnvoll, und es würde auch noch wirtschaftlich tragen, dann ist das auch ein Fakt der Kunstfreiheit.
Zudem hätte das kritisierte Stück auch noch überdurchschnittlich viele Besuchende ins Theater gelockt.
Die kulturpolitische Diskussion beim Sächsischen Theatertreffen in Leipzig. Alexander Moritz berichtet. Und es geht weiter mit Christian Neugebauer.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Der für seine Disney-Songs bekannte US-Komponist Richard Sherman ist im Alter von 95 Jahren gestorben. Wie Disney mitteilte, starb der Schöpfer der Filmmusik von Mary Poppins und Das Dschungelbuch in Beverly Hills. Zusammen mit seinem 2012 verstorbenen Bruder Robert hatte er zwischen 1960 und 1973 über 200 Lieder für 27 Filme und rund 20 Fernsehproduktionen geschrieben. Richard Sherman war unter anderem Co-Autor des Lieds Chim Chim Cheree aus dem Film Mary Poppins, das mit einem Oscar für den besten Song ausgezeichnet wurde. Gottfried Silbermann gilt als bedeutendster Orgelbauer der Barockzeit in Mitteldeutschland. Seine Instrumente waren schon zu seinen Lebzeiten berühmt. Nun sollen die 32 noch erhaltenen Orgelbauten in Sachsen sicht- und erfahrbarer gemacht werden und Besucher auch zu weniger bekannten Dorfkirchen und Schlosskapellen gelockt werden. Auf Initiative der Gottfried-Silbermann-Gesellschaft werden in einem neu gegründeten Netzwerk von Kirchengemeinden und Kommunen Konzertprojekte, digitale Präsentationen der Instrumente und touristische Routen zu Silbermann-Orgeln erarbeitet. Der US-Milliardär und Unternehmer Elon Musk plant für sein Startup xAI den Bau des weltweit größten Supercomputers. Das berichtet das Branchenportal The Information. Bis Herbst 2025 soll er betriebsbereit sein, habe Musk bei einer Präsentation für Investoren angekündigt. Der Supercomputer, der für die nächste Generation des Chatbots Grok eingesetzt werden soll, werde Musk zufolge mindestens 4-mal so groß sein wie jene Modelle, die von Meta zum Trainieren seiner KI-Modelle verwendet werden. Musk hat wiederholt vor den Gefahren von künstlicher Intelligenz gewarnt und bezeichnet KI sogar als größte existenzielle Bedrohung. Zugleich investiert der reichste Mann der Welt massiv in künstliche Intelligenz.
Afrika, der Kontinent mit 55 Ländern, über Jahrhunderte von Kolonialmächten geknechtet und bis heute davon gezeichnet. Dem langsamen Aufarbeitungsprozess ist eine neue Ausstellung in Basel zu verdanken. Afrikanische Malerei aus 100 Jahren. Rudolf Schmitz über die Schau, die den Titel der Fernsehserie When They See Us umdreht.
Na, Nein, es soll hier nicht um Gewalt, Bürgerkriege, Hungersnöte, AIDS-Bedrohung, Traumata des Kolonialismus gehen, sondern um afrikanische Emanzipation, Sinnlichkeit, Freude und Ausgelassenheit. Mit anderen Worten, um ein Selbstgefühl, eine Selbstdarstellung, die sich nicht um verbreitete Klischees von afrikanischer Befindlichkeit schert. So jedenfalls sieht es die Kuratorin Koyo Kuo. Sie ist die Direktorin des weltweit größten Museums für afrikanische Gegenwartskunst in Kapstadt. Gemeinsam mit ihrem südafrikanischen Team hat sie diese Schau zusammengestellt.
Wenn wir von Selbstdarstellung reden, dann wollen wir das Narrativ von schwarzer Erfahrung selbst bestimmen. Auch Nicht-Afrikaner und nicht-schwarze Menschen können sich da finden. Wir ändern einfach die Blickrichtung. Wir reden über uns selbst, definieren uns aber nicht für andere.
Ein schönes Beispiel für afrikanische Selbstermächtigung ist die Replik des Gemäldes La Blanche et la Noire des Schweizers Félix Vallotton. Eine Zigarette rauchende schwarze Frau in einem langen Kleid betrachtet eine Weiße, die nackt auf dem Bett liegt. Im Gemälde des aus Benin stammenden Romeo Mivikanin allerdings blickt die rauchende schwarze Frau zum Betrachter, als wolle sie sagen, was zum Teufel mache ich hier in eurer weißen Kunstgeschichte? Zwei mit sich selbst in akrobatischer Liebesumschlingung beschäftigte schwarze Frauen allerdings verzichten auf Blickbestätigung von außerhalb. Die Afroamerikanerin Micheline Thomas nennt diese mit Zuneigung entworfene und mit Strasssteinen geschmückte Szene »Never Change Lovers in the Middle of the Night«. Bilder aus der Ausstellungsabteilung »Sinnlichkeit«. Hier wird der schwarze Körper gefeiert. Auch das dritte Geschlecht hat einen selbstbewusst lächelnden Auftritt.
And we wanted to really center.
Wir wollten uns auf ein deutlich zu spürendes Phänomen der schwarzen Gesellschaften konzentrieren. Die Kraft der Freude, diese schwarze Widerständigkeit und deren Energie, die so inspirierend und manchmal sogar politisch sein kann.
Inspirational can be political even.
Soundstationen helfen den europäischen Betrachtern und Betrachterinnen, in die ausgelassene, spirituelle oder triumphierende Stimmung einzutauchen, die diese Schau vermitteln will. Angesichts der reinen Quantität geht der orientierende Blick gerne auf bereits bekannte Namen, die in diesem panafrikanischen Panorama natürlich auch vertreten sind. Sherry Zamba, Michael Armitage, Chris Ofili oder Lynetia Dombokai. Für Maya Wismar, Kuratorin für zeitgenössische Kunst am Basler Museum, sind diese Stars allerdings nicht das Entscheidende.
Also es gibt ein paar der Kunstmarkt-Stars, sind in der Ausstellung vertreten, ganz klar. Und das sind Wiederbegegnungen. Und das Tolle ist aber eben, dass diese Ausstellung sich nicht auf diese Trendsetter oder diese Stars, diese Blue-Chip-Stars reduzieren lässt, sondern dass eben deren Werke kontextualisiert werden und in eine ikonografische Tradition eingeordnet werden.
Wenn der aus Kinshasa stammende Sherry Cherin in einem riesigen Tableau das Ehepaar Obama darstellt, das all den Freiheitskämpfern der Welt von Abraham Lincoln bis Nelson Mandela zuwinkt, dann ist das ein nachvollziehbares Triumphbild. Plakativ in moritatenhafter Form. Und obwohl, nach Meinung der Kuratorin Koyo Kuo, das westeuropäisch geprägte ästhetische Urteil kaum von Belang ist, sei hier doch eine Bewertung vorgeschlagen. Die historische Dimension der Ausstellung ist unterentwickelt. Entdeckungen in Richtung origineller, formaler Sprache sind spärlich. Der Fokus auf Freude, Ausgelassenheit, Alltag geht nicht selten in Richtung Banalität. Das Fehlen der politischen Dimension wird zur deutlichen Schwachstelle dieser überbordenden Schau. Es sind allerdings nie gesehene Bilder dabei, die die Reise nach Basel auf jeden Fall lohnen. Zum Beispiel die 4x2 Meter große Mixed-Media-Arbeit auf Plexiglas des Haitianers Edouard Duval-Carrier. Sie zeigt Wassergeister in einem Blüten- und Blättermeer auf orangenem Grund. Da entsteht wirklich die Ahnung von einer Welt, in die weiße Betrachter und Betrachterinnen selten Einblick bekommen.
Rudolf Schmitz über When We See Us im Kunstmuseum Basel bis zum 27. Oktober. Die Republika, einmal im Jahr der Tummelplatz für die digitale Gesellschaft in Deutschland. Heute ging es um die Kultur, denn vor dem offiziellen Beginn der Republika morgen fand im Deutschen Technikmuseum eine besondere Veranstaltung statt, die der Berliner Kultursenator initiiert hatte. Künstliche Intelligenz und Kultur. Zu den Podiumsgästen dieses Programmtags gehörte Sarah Reimann, Dramaturgin beim Berliner Hebbel am Ufer. Schönen guten Abend.
Guten Abend, hallo.
Das performative Spiel mit personifizierter KI für die digitale Bühne hieß Ihr Vortrag. Was genau meint das?
Ja, ich habe heute auf dem Kongress im Technikmuseum über unser kommendes Bionme-Festival gesprochen. Da wollen wir uns mit künstlicher Intelligenz auseinandersetzen oder wie man ja genauer sagen müsste, mit maschinellem Lernen. Und uns interessiert da eigentlich sehr eine Entwicklung, die dahin geht, dass Maschinen, dass KIs immer menschenähnlicher werden. Also Roboter erkennen unsere Gesichtszüge oder Chatbots chatten mit uns und wir haben das Gefühl, da steckt wirklich ein Mensch dahinter. Und das meinte dieses personifizierte KI.
Ist denn die KI für die Bühne für Sie Fluch oder Segen oder irgendwas dazwischen?
Ich würde sagen, irgendwas dazwischen. Wir versuchen tatsächlich mit unseren digitalen Forschungen immer beides zu sagen. Es gibt natürlich vieles zu kritisieren an den aktuellen Entwicklungen, wenn man überlegt, welche Strukturen von den Tech-Konzernen vorgegeben werden. Aber wir versuchen vor allen Dingen auch das Potenzial sowohl für die Gesellschaft als auch für die Künste hervorzuheben. Somit bewegen wir uns eigentlich immer zwischen beiden Polen.
Sie haben mit dem Bildkünstler Robert Seidel und dem Musikproduzenten Bruno Kramm diskutiert, drei Menschen, drei Meinungen zu künstlicher Intelligenz und Kultur?
Ja, ich glaube, es war auf jeden Fall hörbar, dass wir aus verschiedenen Richtungen kommen. Der Musiker hatte tatsächlich sehr viele Erfahrungen und war vor allen Dingen sehr engagiert, auch was die ganzen Frage von Urheberrecht angeht, aber auch von Open Source, was ja nun die meiste KI-Software, die wir so bekommen, natürlich nicht ist. Und der Medienkünstler hat eigentlich deutlich gemacht, dass es ihn tatsächlich nicht um Kunst geht, die irgendwie den Durchschnitt, irgendwie die Mitte trifft, was man ja oft bei KI-Anwendungen hat, wenn man jetzt ein bestimmtes Bild versucht zu generieren, dann versucht es ja aus allen Datenbanken den Treffer zu finden. Und ja, ich habe etwas aus dem Theater berichtet.
Braucht es beim Umgang mit KI für Sie möglichst viele Perspektiven oder ist es wichtig, einen Grundkonsens zu haben?
Also ich denke, es ist schon wichtig, dass wir uns auf gewisse Standards im Umgang oder gewisse politische Fragen einigen. Also so wie wir uns ja auch im öffentlichen Raum darüber verständigen, wie wir miteinander diskutieren wollen, denke ich, ist es wichtig, auch bei digitaler Technologie zu sagen, wir wollen Strukturen, wir wollen Räume schaffen, wo Rassismus, Sexismus und so weiter keinen Platz haben.
Republika und Kultur, fanden Sie, dass die Branche, in der Sie arbeiten, auf dieser Republika 2024 in einem besonderen Maß vertreten ist, in einem angemessenen Maß?
Also auf der Konferenz, muss ich sagen, war das auf jeden Fall so. Alle Künste waren vertreten, verschiedene Expertinnen aus der Wissenschaft, aber auch Politikerinnen. Und das eigentliche Republika-Programm beginnt ja dann erst morgen. Da muss ich dann mal schauen.
Genau. Das Haus heute war ausverkauft, habe ich gelesen. Wie haben Sie diesen Tag erlebt, wenn Sie sagen, ja, Sie persönlich stehen bei der KI so zwischen den Stühlen? Es ist ein Ding, das ist nicht mehr aus der Welt zu schaffen. Wie war die Atmosphäre, die Sie erlebt haben? Neugierde oder Distanz?
Ich glaube, der Grundsatz dieses Tages ist, dass wir sozusagen gemeinsam uns über KI austauschen können, dass es in einer Art von Meinungsbildung stattfinden kann. Also KI ist in so vielen Lebensbereichen mittlerweile präsent und da sind natürlich auch wirkliche Vorteile von abzulesen. Aber gerade von Sicht der Künste ist es natürlich immer eine große Frage, auch was mit dem eigenen Material passiert. Also ich glaube, es wurde sehr ausgewogen diskutiert.
Ja, wie ist das denn, wenn das immer größeren Raum einnimmt? Was bedeutet das für Sie, für Ihren Beruf, für die Bühne? Was für ein Zukunftsszenario haben Sie da im Kopf?
Was wir versuchen, ist eigentlich auf eine gesellschaftliche Entwicklung zu antworten. Also dass wir sagen, die Technologie ist so verbunden mit unserem Alltag, wir müssen uns damit tatsächlich mehr in der Kunst beschäftigen. Also es ist eigentlich noch die Bewegung hin zu einem Mehr und noch nicht zu einem, oh Gott, es wird uns irgendwie zu viel und wir können das nicht mehr überblicken, weil ich glaube, viele Künstlerinnen beginnen auch gerade erst, sich damit auseinanderzusetzen. Und was für uns einfach immer wichtig ist, dass wir nicht nur über den Diskurs sprechen, dass wir nicht nur Wissen vermitteln, sondern dass wir auch Erfahrungen schaffen können, wo man Technologie selbst ausprobieren kann und da irgendwie auch für sich selbst ein Stück weiterkommt in dem Wissen über diese Maschinen.
Na, es ist ja interessant. Also natürlich, Theater kann künstliche Intelligenz thematisieren. Gleichzeitig wird damit umgegangen. Deshalb ist es ja ein besonderes Spannungsfeld.
Ja, genau, so würde ich das auch beschreiben, dass es immer diese Gleichzeitigkeit hat von mit etwas arbeiten und gleichzeitig auch darüber sozusagen auf der Bühne zu sprechen.
Wie wird das eigentlich bei Ihnen diskutiert? Also fürchten bestimmte Berufssparten um ihre Existenz schon mittelfristig?
Nein, ich würde sagen, das spielt bei uns so im Theater eigentlich keine Rolle. Ich würde sagen, die Rolle von KI in der Theaterarbeit, also in der Arbeit sozusagen hinter der Bühne, da sind wir wirklich erst ganz am Anfang. Und ich glaube, viele andere Institutionen sicherlich dabei, auch Dinge überhaupt erstmal zu digitalisieren und da einen Schritt weiter zu machen. Dass wir jetzt in unserem Büroalltag ständig schon mit KI arbeiten, das sehe ich so nicht. Womit wir tatsächlich mehr zu tun haben, ist die Verwendung für und auf der Bühne.
Das war Sarah Reimann. Sie war heute zu Gast beim Tag Künstliche Intelligenz und Kultur, bevor morgen die Republika beginnt. Und so gesehen waren Sie heute das Vorprogramm der Reihe. Ich danke Ihnen schön und wünsche einen schönen Abend.
Ja, danke schön.
Mit der Republika beschäftigt sich Lotta Wieden jetzt nicht. Sie hat für ihre Kulturpresseschau in den Zeitungsfeuilletons andere interessante Themen gefunden.
Wie viele Uns bekommt man in einem Text unter? Die CDU schafft eine Menge. In ihrem Programm zu den Europawahlen kommt der von CDU-Chef Friedrich Merz verantwortete Text aus der Aufzählrhetorik gar nicht mehr raus, schreibt Hans Hütt in der Süddeutschen Zeitung. Es sei, als habe in letzter Minute schnell noch alles ins Programm hineingestopft werden müssen, was im normalen Leben auch schon mal als mitgedacht gelten könne. Beispiele? Sicherheit und Stärke, des Friedens und der Freiheit, ein freies und gutes Leben, kluges und mutiges Handeln, transatlantisch bleiben und europäischer werden, etc. pp. Das Ergebnis, so Hütt, rührend und zugleich schmerzhaft holprig. Lustig ist es aber auch. Zumindest wenn man wie Hütt Merz sauerländische Herkunft mitliest, werde doch im Sauerländischen das und gerne mal zweisilbig ausgesprochen als unte. Hütt schreibt, sie könnten auch anders, unte wissen das auch. Das gilt für den Vorsitzenden unte seinen Generalsekretär gleichermaßen. Sie können unte lieben es scharf, formulieren aber unter dem Druck der politischen Kultur unte ihrer Konventionen Kaschmir schäfchenhaft weichgespült. Bleiben wir bei stilistischen Fragen. In der Frankfurter Allgemeinen Zeitung lässt uns der Schriftsteller Moritz Rink teilhaben an seiner jugendlichen Ehrfurcht vor dem Werk Kafkas, der, wie Rink früh, vielleicht zu früh erfährt, auch sehr komplexe Dinge in einem 9-stufigen Konditionalsatz, gefolgt von einer Inversion, zusammenfassen konnte. Wenn er ebenfalls Schriftsteller werden wolle, erklärte dem jungen Rink eine Freundin, müsste er erst einmal wie Kafka einen Brief an den Vater schreiben. 45 Seiten in Maschinenfassung. Die Voraussetzung wäre natürlich, dass das Verhältnis zu seinem Vater ähnlich zerrüttet sei wie das von Kafka zu dessen Vater Hermann, der ein Fleischhauer war, jähzornig und grobschlächtig. Rink aber liebt seinen Vater und wie das geht, einen Kafka-Komplex zu haben, aber keinen Vaterkomplex und dennoch ein wunderbarer Schriftsteller zu sein, lesen Sie bitte selbst. Wir aber kehren zurück von diesen literarischen Ausflügen in die Niederungen des Tagesgeschehens. Es geht um den Dirigenten François Xavier Roth. Er soll, wie das französische Magazin Carnach Enchaîné berichtet, Kolleginnen sexuell belästigt haben. Der Fall eines Klassikstars titelt die Welt um dann sogleich auf den Langmut in der Branche zu verweisen. Beispiel: Daniele Gatti, 2018 vom Amsterdamer Konzertgebouworchester wegen, Zitat, unangemessenen Verhaltens gegenüber Musikerinnen des Orchesters fristlos als Chef entlassen, wurde nach Einhaltung einer kurzen Schamfrist von Orchestern wie dem Bayerischen Rundfunk oder den Berliner Philharmonikern schon bald wieder als Gastdirigent begrüßt. In diesem Herbst wird Gatti sogar der Chef der Dresdner Staatskapelle. Wenig anders werde die Sache mit François Xavier Roth ausgehen, prophezeit Manuel Brug in der Welt. Zum Schluss eine Empfehlung von Michael Hahnfeld in der FAZ. In der Dokumentation Geheimdiplomat Bundeskanzler von Klaus Reffle, die am Montagabend in der ARD gezeigt wird, geht es um einen dreitägigen DDR-Besuch Helmut Kohls im Mai 1988, der weithin unbekannt blieb. Denn Kohl reiste gewissermaßen inkognito, zusammen mit seiner Frau Hannelore, dem jüngeren Sohn Peter, dem Sprecher Friedhelm Ost und seinem Berater Wolfgang Bergsdorf. Die Presse durfte nichts von seinem Ausflug wissen und von der Staatssicherheit wollte Kohl auch nicht belagert werden. Mit den wenigen Bildern, die es von der zeitgeschichtlich kaum bekannten Reise gibt, einem Blick in die Protokolle der Stasi und Gesprächen mit Mitreisenden vollzieht Reffle den Trip nach, an den sich die Gesprächspartner amüsiert erinnern, denn Kult hat nichts, womit die Stasi gerechnet hätte.
Die Kulturpresseschau von und mit Lotta Wieden. Das war Fazit mit Gabi Wuttke. Gute Nacht.